Wenn wir in die Zeitungen heute schauen, können wir feststellen, dass die Probleme und Schwierigkeiten in der Welt sich immer mehr zuspitzen. Also manchmal gibt es keinen Tag mehr, wo nicht irgendwelche Schreckensnachrichten uns erreichen. Ob das politische Unruhen sind, ob das Regierungen sind, die zusammenbrechen, ob das Kriege sind, die wieder neu ausbrechen oder wieder sich zuspitzen. Überall, jeden Tag immer nur Probleme und Schwierigkeiten. Ja. Krisen im politischen Bereich, im militärischen, im wirtschaftlichen Bereich sind nicht mehr in den Griff zu bekommen. Aber auch im Privatleben des einzelnen Menschen häufen sich die Schwierigkeiten. Und oftmals haben die Schwierigkeiten der Menschen auch ihren Hintergrund in der Leere und Sinnlosigkeit des Lebens. Und gerade in unseren reichen westlichen Ländern kann man sehen, wie die Selbstmordrate immer mehr ansteigt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in der vergangenen Woche oder am letzten Wochenende war das, glaube ich, haben sich drei Mädchen in Pforzheim das Leben genommen. Ja. Also, das war und das ist manchmal unverständlich, es war ein verabredeter Selbstmord. Ja, die sind in Pforzheim vom Turm gesprungen, ja. Alle drei zusammen. Was bewegt Kinder, gemeinsam ihr Leben zu beenden? Ja. Die Mädchen waren ungefähr so 13 Jahre alt, ne, und sind dann in irgendeinem Turm in Pforzheim, irgendeinem Aussichtsturm, ja, von oben runtergesprungen. Und irgendjemand hat sie dann alle drei unten gefunden. Dann sehen wir, dass in unserer Gesellschaft irgendetwas nicht mehr stimmt. Dass einiges doch gewaltig schief läuft. Wie löst der aufgeklärte Mensch seine Probleme? Wo bekommt er Hilfe? Nun, wer Schmerzen hat, läuft zum Arzt oder schluckt Tabletten. Wenn die Waschmaschine nicht mehr läuft, holt man den Kundendienst. Und bei finanziellen Engpässen bietet die Bank einen preiswerten Kredit an. Unsere Hilfe kommt von der Technik, sagt der moderne Mensch. Wofür brauchen wir einen Gott? Wir kommen schon alleine zurecht. Wirklich? Wie lange wirkt die Tablette? Und der Fernsehfilm, der mein Herzweh verdrängen soll, ist auch bald zu Ende. Und dann? Wer hat die Kraft, eine wunde Seele zu heilen? Wer kann die bitteren Worte von gestern, die mir noch in den Ohren klingen, aus meiner Erinnerung reißen? Wer kann mir die Schuld, die schwere, geheime, von den Schultern nehmen? Die Götter unserer Zeit können das nicht. Lass uns einen Psalm lesen. Psalm 121. Psalm 121. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Diesen Psalm schrieb David. Und zwar in der Zeit, als sein bester Helfer Samuel gestorben war. Saul verfolgte ihn, um ihn umzubringen. Und in dieser Situation, in der er nur Berge von Schwierigkeiten sah, dichtete er diesen 121. Psalm. Und hier bringt er die ruhige und feste Zuversicht zum Ausdruck, dass Gott ihn durch alle Nöte hindurchbringen wird. Dieser Psalm wurde später zu einem Wallfahrtslied. Was waren das für Lieder? Wo hat man die Wallfahrtslieder gesungen? Richtig, genau. Und zwar dreimal im Jahr mussten die Israeliten, mindestens dreimal im Jahr, nach Jerusalem zu den Jahresfesten. Und auf dem Weg dorthin haben sie gesungen. Die sind also nicht jeder in seinem Auto gefahren. Da kann jeder in seinem Auto singen vielleicht, ne? Oder auf dem Pferd, ja genau, da kann man auch noch gemeinsam singen. Aber wenn man wandert, dann sind sie in Gruppen gewandert und haben dann auch in Gruppen gesungen. Denn sie sind manchmal mehrere Tage gewandert. Ja. Also so von Nazareth bis Jerusalem, also vom Norden, also nördlichen Bereich Israels, sind es ungefähr über 100 Kilometer. Und da läuft man schon 3 Tage, 4 Tage. Ja. Und da haben sie gesungen in der Zeit. Und dann haben sie diese Wallfahrtslieder gesungen. Und unter anderem auch diesen Psalm. Und schauen wir uns einmal einen Pilger an, der gerade von zu Hause aufbricht. Er sagt, Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Warum schaut er zu den Bergen? Jerusalem ist im hügeligen Gebiet, genau, richtig. Und auch dort in der Nähe sind einige Berge. Im Norden haben wir auch kleinere Berge. Ja. Im Nazareth liegt auch ein bisschen auf einem Berg, ein bisschen höher. Ja. Jerusalem liegt auch, ja, das ist der Berg Zion, der Berg Moria, ja, der Berg Davids, also da sind schon Ölberg, da gibt es auch Berge. Die sind zwar nicht so wie unsere Alpen, ja. Ja, es ist so, richtig, genau. Aber die sind von allen Seiten gekommen, die Pilger, genau. Ja. Das liegt auf dem Berg oben. Ja, Jerusalem liegt auf dem Berg. Ja. Und sie sind, zum Beispiel, wenn man von Jericho nach Jerusalem gegangen ist, musste man von unten, und das liegt ja unterhalb des Meeresspiegels, Jericho liegt ja da in der Jordanebene, sehr tief, und da musste man ganz schön hochsteigen. Ja. Und auch durch Klüfte und Felsen und Berge. Ja. Und er fragt, warum sagt er, ich hebe auch meine Augen auf zu den Bergen? Und zwar die Berge haben immer Gefahren in sich geborgen. Abschüssige Wege, Spalten und Schluchten, wilde Tiere und Räuber. Wir kennen das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ja, da fällt jemand unter die Räuber auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Außerdem opferten damals noch zu Davids Zeiten, noch die Heiden auf den Bergen, auf den Höhen, ihren Göttern. Das waren die Höhenheiligtümer. Auch Jerobeam hat da nachher im Nordisrael auf einer Höhe ein Alternativtempel gebaut und ein goldenes Kalb aufgerichtet, was sie angebetet haben dann. Ja. Und im Blick darauf, auf die Heiden, die auf den Bergen geopfert haben und dort auf den Bergen ihre Hilfe bekommen haben, fragt er, woher bekomme ich Hilfe? Nicht von den Bergen, nicht von den Opferhöhenheiligtümern. Uns werden auch heute viele moderne Götter aufgedrängt, denen wir opfern sollen. Von der Werbung bis zur Esoterik wird uns Hilfe angeboten. Doch, wo finden wir wirkliche Hilfe? Manchmal türmen sich unsere Sorgen und Probleme wie Berge vor uns auf. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl des Alleinseins, der Einsamkeit, des Unverstandenseins. Vielleicht hast du Angst vor einem Unfall, vor Corona, vor der Atomkraft, vor dem Klimawandel, vor einer Klausur oder vielleicht auch einfach nur Angst vor der Zukunft. Wie verhält sich der Pilger in einer ähnlichen Situation? Er ist sich felsenfest sicher. Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn. Der Herr behüte dich. Und er ist sich deshalb so sicher, weil er drei Dinge weiß. Erstens, Gott hat mich gestern behütet. Zweitens, er hilft mir heute. Und drittens, auch morgen wird er mir zur Seite stehen. Und diese drei Gedanken haben wir hier in diesem Psalm drin. Der Herr behüte dich gestern, heute und morgen. Zum Ersten, Gott hat mich gestern behütet. Der Pilger weiß, Gott ist der Schöpfer. Denn er sagt hier, meine Hilfe kommt vom Herrn, Vers 2, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum ist das so wichtig, das zu betonen? Weil es damals viele Götter gab, die verschiedene Ansprüche hatten. Und wenn hier steht, meine Hilfe kommt vom Herrn, das Wort Herr, in Luther, Übersetzung steht das in Großbuchstaben. Und das steht im Grundtext JHWH, Yahweh. Meine Hilfe kommt von Yahweh. Und Yahweh ist der Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Und das ist immer wieder ein Attribut, dass man sagen kann, er ist der einzig wahre Gott. Alle anderen Götter sind nur Menschen gemacht, Menschen aus, von Menschen ausgedacht. Aber er ist der einzig wahre Gott, denn er ist der Schöpfer alles dessen, was wir sehen können. Und weil er alles geschaffen hat, ist ihm auch alles untertan. Ihm stehen alle Möglichkeiten offen. Gott kommt niemals an das Ende seiner Möglichkeiten. Wir Menschen kommen oftmals an unser Ende. Ob das unsere Kräfte sind, ob das unsere Finanzen sind, ob das unsere Möglichkeiten sind, unser Einfluss ist, was auch immer. Wir kommen schnell an unser Ende. Gott niemals. Und das, sagt sich der Pilger, hat Gott schon unzählige Male in der Vergangenheit gezeigt. Er ist der Hüter Israels, wie es Vers 4 sagt, der sein Volk von jeher bewahrt, behütet und geleitet hat. Er hat die Israeliten mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Und als sie am Schilfmeer nicht mehr weiter wussten, vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter, da hat Gott sie mit großen Zeichen und Wundern befreit. Warum hat Gott sie eigentlich dahin geführt, an diesem Punkt? Er hätte sie ja auch um das Schilfmeer herumführen können. Der Weg von Ägypten nach Kanaan führt nicht direkt durch das Schilfmeer. Kann auch drumherum laufen. Wenn man direkt gerade eine Linie zieht, dann kommt man sowieso am Meer vorbei. Aber Gott hat sie einen Umweg machen lassen zum Schilfmeer. Manchmal lässt Gott Schwierigkeiten zu, damit wir erkennen, dass wir aus eigener Kraft nicht können. Manchmal lässt Gott uns in Situationen geraten, wo wir am Ende unserer Möglichkeiten sind. Weil wir dann erst erkennen und sehen, was Gott tut. Als Gott dem Gideon Auftrag gegeben hat, Israel zu befreien von den Midianitern, hat er ein Heer von 32.000 Mann gehabt. Und Gott sagt, das sind zu viele. Gideon hätte normalerweise gedacht, das sind zu wenige. Wir brauchten doppelt so viel oder dreimal so viel. Gott sagt, ihr seid zu viel. Wir sollten alle nach Hause gehen, die Angst haben, dann waren es noch 10.000. Er sagt, ist Gott immer noch zu viele. Und dann sollten sie Wasser trinken gehen und die, die aus der Hand getrunken haben, die sollten kämpfen. Und wie viele waren es noch? 300. Und wir würden sagen, also, lieber Gott, du hast irgendwas falsch verstanden. Wir sollen doch gegen die Feinde kämpfen und gewinnen. Und mit 300. Je geringer die Chance sind, dass wir selber etwas schaffen, desto größer das Eingreifen Gottes. Es sollte niemand sagen können am Ende, weil wir so stark waren, weil wir so toll waren, deswegen haben wir gewonnen. Sondern es sollte ganz deutlich sein, Gott hat den Sieg geschenkt. Das gleiche am Schilfmeer. Gott hat sie in eine Situation hineingebracht, wo sie keinen Ausweg mehr wussten. Vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter. Und sie haben gesagt, haben Mose geschrien, warum hast du uns hierher geführt, dass wir hier sterben in der Wüste? Menschlich gesehen war das unmöglich. Kein Ausweg. Und Gott hat eingegriffen. Deshalb, wenn wir in Situationen sind, wo wir keinen Ausweg wissen, das sind genau die Situationen, wo wir Gott vertrauen dürfen. Und Gott umso größere Wunder tut. Aber der Pilger sieht nicht nur Gottes Handeln an seinem Volk, er hat auch Gottes Hilfe und seinen Beistand selbst erlebt. Er hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Deshalb kann er so gewiss sagen, meine Hilfe kommt vom Herrn. Wenn es durch dunkle Täler geht, Gott steht seinen Kindern bei, jedem Einzelnen. Auch im Ofen des Elends. Er steigt mit ihnen hinab in den Glutofen Nebukadnezars. Er sendet seinen Engel zu seinem Diener in die Löwengrube. Und deshalb können wir auch heute uns so fest an Gott klammern. Denn wir wissen, Gott hat sein Volk durch alle Mühsale hindurchgetragen. Und die Erfahrungen, die wir selbst mit Gott gemacht haben in der Vergangenheit, die helfen uns auch in der Gegenwart, Gott zu vertrauen. Weil wir schon erlebt haben, Gott hilft, Gott ist da. Gott hat in Nöten uns rausgezogen, uns geholfen. Deshalb wissen wir, Gott ist auch jetzt da. Deswegen ist es gut, wenn wir die Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, wenn wir die nicht vergessen. Wir machen so viele Erfahrungen mit Gott. Weißt du noch, was du vor 3 Jahren für Erfahrungen mit Gott gemacht hast? Und vor 4 Jahren? Vor 5 Jahren? Es wäre gut, wenn wir uns das aufschreiben würden. Wenn man so ein Erfahrungsbüchlein schreibt. Wo man auf die linke Seite die Anliegen schreibt und auf die rechte Seite, wie Gott erhört hat. Manchmal, als ich Jugendlicher war, habe ich damit angefangen. Manchmal habe ich gebetet, Gott hat sofort erhört. Dann konnte ich gleich beim Aufschreiben beides gleichzeitig aufschreiben. Manchmal habe ich was aufgeschrieben und da habe ich jahrelang die rechte Seite frei gehabt. Und irgendwann hat Gott die erhört. Und wenn ich dann später das Büchlein angeschaut habe, dann habe ich mich daran erinnert. Ach, die Erfahrung, habe ich ja schon gar nicht mehr dran gedacht. Und das hast du auch mit Gott erlebt. Und dir hat Gott dir auch geholfen. Ja. Und deswegen, Ellen White hat mal gesagt, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns in der Vergangenheit geführt hat. Und immer dann, wenn das Volk Israel die Taten Gottes aus der Vergangenheit vergessen hat, sind sie abgefallen. Wenn sie sich daran erinnert haben, was Gott getan hat. Und die Propheten haben immer wieder das Volk erinnert an das, was Gott doch in der Vergangenheit gemacht hat. Und wenn sie sich daran erinnert haben, dann haben sie gesagt, okay, wenn Gott damals das Volk von den Ägyptern bewahrt hat, durchs Rote Meer geführt hat, dann kann er uns auch heute wieder führen. Deswegen können wir wissen, Gott lässt uns nicht im Stich. Er hat uns in der Vergangenheit bis hierher geführt. Und manchmal ist es auch nicht einfach, Gottes Weg zu erkennen. Jemand hat mal gesagt, wir können Gottes Wege nur rückwärts verstehen. Wenn wir im Nachhinein zurückblicken, können wir sehen, Gott hat es gut geführt. Das Problem ist nur, wir müssen unser Leben vorwärts leben. Aber deswegen dürfen wir wissen, wenn ich in ein paar Jahren zurückblicken werde auf die Situation, wo ich jetzt drin bin, dann werde ich sehen, Gott hat es gut gemacht. Und ich muss auch sagen, als meine Frau gestorben ist, war das auch so eine Situation. Ich musste auch das Vorwärtsleben. Ich konnte nicht sagen, ich gucke mal zurück auf die Zeit, wo ich jetzt lebe. Es geht nicht. Aber Gott hat Gnade gegeben. Gott hat Kraft gegeben. Gott hat durchgeführt. Manchmal gibt es Situationen, wo Gott uns beauftragt, etwas zu tun. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo Gott uns nur den Auftrag gibt, nur durchzuhalten, nur zu warten, standzuhalten. Als ich meine Frau gepflegt habe, die 9 Monate, habe ich auch gesagt, lieber Gott, das ist nicht mein Auftrag. Du hast mich berufen zu was anderem, nicht Krankenpfleger zu sein. Aber ich habe gesagt, gut, aber du hast mir das jetzt gegeben, du hast mich jetzt dazu beauftragt. Also mache ich das, was du mir jetzt gesagt hast, und alles andere überlasse ich dir. Du kannst es nur richtig führen. Und Gott hat es gut gemacht. Ja. Und wir dürfen wissen, dass Gott in dem Moment, wo wir es brauchen, auch die Kraft gibt. Punkt 2. Gott behüte dich heute. Schauen wir uns wieder unseren Pilger an. Er weiß, Gott wird ihm in jeder Situation helfen. Er wird ihn in jeder Lage behüten. Auch wenn Freunde ihn verlassen und enttäuschen, Gott ist da. Menschen enttäuschen immer an irgendeiner Stelle. Aber Gott sorgt sich um uns. Und Gott sorgt sich auch in Kleinigkeiten um uns. Vers 3 sagt, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Vers 5 und 6, und gerade für die Pilger war es ja wichtig, wenn sie gelaufen sind, dass sie nicht ausrutschen und hinfallen. Vers 5 und 6, der Herr ist dein Schatten, das heißt dein Schutz, über deine rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Dem Mond schob man damals die Macht zu, Krankheiten zu verursachen. Und deshalb hat der Psalmist den Mond hier als eine negative Macht dargestellt, der den Menschen schaden kann. Und auch die Sonne kann einen Menschen schaden. Natürlich brauchen wir die Sonne. Wir haben hier viel zu wenig Sonne in unseren Breitengraden. Aber die Sonne kann uns auch stechen. Und deshalb, um jeden unserer Schritte, sorgt sich Gott. Jede Gefahr, die auf uns zukommt, sei sie auch noch so klein oder auch noch so groß, sieht und kennt Gott. Wenn wir uns ihm ganz und gar anvertrauen, dann wird er uns durch jede Schwierigkeit, durch jede Not hindurchhelfen. Und je mehr wir uns in völlige Abhängigkeit von Gott begeben, desto mehr kann geschehen. Gott hilft nicht dort, wo die Menschen am meisten irgendwelche Dinge tun, sondern Gott hilft dort, wo er am meisten gebraucht wird und wo Menschen sich an ihn wenden. Auch auf dieser Erde, als Jesus hier gelebt hat. Er hat dort geholfen, er hat dort die Menschen geheilt, wo Menschen ihn gebeten haben. Egal, welche Nation, welcher Glaube, welches Geschlecht. Jeder Mensch, der zu Jesus gekommen ist und um Hilfe gebeten hat, wurde geholfen. Deswegen, je mehr wir uns von Gott abhängig sind, je mehr wir unsere eigene Hilflosigkeit erkennen und Gott bitten, nicht weil wir so gut sind, sondern weil wir seine Hilfe brauchen, desto mehr wird Gott tun. Das ist so tröstlich. Es gibt immer wieder neuen Mut zu wissen, in Gott habe ich Sicherheit, in Gott bin ich geborgen. Gott bewahrt uns nicht immer vor dem Leid, aber er geht mit uns durch das Leid. Alexander der Große hatte einen treuen Feldherrn namens Parmeno. Auf ihn konnte er sich unbedingt verlassen. Und als er einmal gefragt wurde, wie es ihm möglich sei, auch in Gefahren, in Kriegen, einfach ruhig und sicher zu schlafen, gab er die kurze, aber bezeichnende Antwort: Parmenio wacht. Warum kann ein Kind getrost einschlafen? Die Mutter wacht. Vers 4 sagt: Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott wacht. Gott macht nicht gerade ein Nickerchen, wenn wir ihn am nötigsten brauchen. Und wir rufen und rufen und er schläft gerade. Nein, Gott wacht immer. Deshalb können wir auch alle Zeit ruhig sein, auch in der schwersten Not, auch in der höchsten Gefahr. Unser Herr sorgt sich Tag und Nacht um uns. Er braucht keine Pause. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du übermüdet Auto fährst und dir die Augen zufallen wollen? Oder dass du nach einer anstrengenden Woche im Gottesdienst mit dem Schlaf kämpfst? Nein, Gott ist immer aufmerksam. Er ist zu jeder Zeit mit voller Konzentration da, um uns zu helfen. Jesaja 49, Vers 15: Sollte auch eine Mutter ihres Kindleins vergessen, so will ich doch deine nicht vergessen. Jawohl, Gott zum Freund zu haben, ist tröstlicher, als aller Welt Freundschaften zu besitzen. Deswegen ist es gut, wenn wir uns entscheiden, dass Jesus unser bester Freund ist. Jesus bietet seine Freundschaft jedem Menschen an. Die Frage ist nur, ob wir ihn zu unserem besten Freund machen. Und wenn wir ihn zu unserem besten Freund machen, dann ist er auch treu und ist da. Gott behütet uns heute, in jeder Lage, zu jeder Zeit. Seiner Hilfe sind keine Grenzen gesetzt. Wenn wir an das Ende unserer Möglichkeit kommen, hat Gott noch 1000 Möglichkeiten zu helfen. Ich habe das schon öfter erlebt, wo ich dachte, jetzt sehe ich nichts mehr, keine Möglichkeit. Und manchmal hat Gott Humor, wie er das macht. Dass er manchmal Situationen auf einmal verändert und eintreten lässt, wo ich gedacht habe, also das hatte ich mir aber so nicht vorgestellt. Deswegen können wir uns Gott anvertrauen, mit jedem Problem, was wir haben. Jetzt, hier und heute. Gott wird nicht alle Probleme von uns fernhalten, aber er hilft uns durch jede Not hindurch. Du kannst dich in Gott ganz fallen lassen. Und wenn du einmal fällst, fällst du nie tiefer als in seine Hand. Denn wir sind in seiner Hand. Deswegen dürfen wir in ihm Geborgenheit, Sicherheit, Frieden finden. Und der Frieden, den wir haben, hängt nicht davon ab, wie gut die Umstände sind. Ob alles um uns herum gut ist. Sondern es hängt davon ab, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Der Daniel in der Löwengrube, der war nicht an einem schönen Ort. War der schlimmste Ort der Welt, schlimmer als der Tod bei den Löwen. Und er hat seinen Frieden gehabt. Warum? Weil Gott bei ihm war, weil er mit Gott verbunden war und weil Gott für ihn Schutz und Hilfe war. Und der König im Palast, König Darius, der war am besten Ort der Welt. König des Weltreiches. Und alles hat man ihm von den Lippen abgelesen. Er hätte nur den Finger schnippen müssen und sie hätten ihm jeden Wunsch erfüllt. Und er hat die ganze Nacht keinen Frieden gehabt. Nicht die äußeren Umstände geben uns Sicherheit und geben uns Frieden, sondern dass Gott in unserem Herzen wohnt, dass wir mit Jesus verbunden sind. Und dann können wir den Frieden haben. Natürlich gibt es Situationen, wo wir Angst haben, wo wir nicht mehr weiter wissen, aber je größer unser Vertrauen zu Gott ist, desto größer der Friede im Herzen. Punkt 3, Gott wird auch morgen mich behüten. Wenden wir uns wieder unserem Pilger zu. Er hat Gottes Handeln in der Vergangenheit erlebt. Er weiß, Gott behütet ihn auch in der Gegenwart. Und als er so über die Zukunft nachdenkt, trifft er Freunde und Bekannte, die wie er das Ziel Jerusalem haben. Sie rufen ihm die Verse 7 und 8 unseres Psalms zu. Hier heißt es, der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist für ihn nicht nur ein frommer Wunsch für die Zukunft, sondern eine feste Zusage. Wenn wir uns verabschieden, dann sagen wir oftmals Gottes Segen. Was wünschen wir uns da eigentlich? Ist das nur ein Wunsch? Ich kann meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Freund vieles Gutes wünschen. Aber ich denke, das, was wir hier aufgeschrieben haben, ist mehr als ein Wunsch. Es ist eine feste Zusage. Die Elberfelder Übersetzung sagt hier, der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Spurgeon sagte einmal, lass den morgigen Tag sein, was er will. Unser Gott ist auch ein Gott des morgigen Tages. Gott ist immer der gleiche. Und Gott hilft auch morgen. Wir dürfen Gott auch zutrauen, dass er morgen da ist. Dass er die Kontrolle hat. Und dass er es gut macht. Deshalb können wir so ruhig in die Zukunft gehen, denn wir wissen, Gott wird uns auch morgen ganz gewiss behüten. Und seine Hilfe wird uns zur rechten Zeit erreichen. Gott ist noch nie zu spät gekommen. Manchmal haben wir den Eindruck, jetzt ist aber zu spät. Auch als Lazarus gestorben war. Jesus kam erst 4 Tage später. Haben die Schwestern Jesus einen indirekten Vorwurf gemacht. Warum kommst du zu spät? Wärst du vorher gekommen, bevor er gestorben wäre, dann hättest du ihn geheilt. Sie wussten, Jesus kann heilen. Und er hätte ihn geheilt. Das wussten sie. Und jetzt sagten sie, jetzt ist es zu spät. Aber Gott ist auch da nicht zu spät gekommen. Selbst wenn wir denken, es ist zu spät, Gott kann immer noch helfen. Und es ist oft so, dass Gott erst in letzter Sekunde eingreift. Warum macht er das? Er möchte unseren Glauben prüfen, ob wir ihm auch vertrauen. Und wenn er erst in letzter Sekunde eingreift, dann ist sein Eingreifen und die Überraschung und das Wunder, was er tut, umso größer. Als die Ägypter hinter ihnen waren und Gott dann das Meer für ihn geteilt hat, hat er in letzter Sekunde, als die Ägypter schon da waren, hat er noch die Wolke noch dazwischen gestellt, hat er erst in letzter Sekunde geholfen. Und dafür war die Hilfe umso größer. Dass der Mensch erkennt seine Hilflosigkeit, seine Machtlosigkeit. Ich weiß noch, wir hatten mal in Heilbronn eine Jugendevangelisation. Da hatten wir viele Jugendliche eingeladen von der Straße und dann ein Abendprogramm gemacht. Und dann kamen auch eine ganze Menge Jugendliche von der Straße. Und da hatten wir hinter an Tischen gesessen und mit denen uns unterhalten. Und ich saß an einem Tisch, da war ein Jugendlicher und noch ein adventistischer, also ein adventistischer Jugendlicher von der Straße, ein adventistischer Jugendlicher, dann eine alte Schwester und ich. Wir vier saßen dort. Und der Jugendliche von der Straße, der hat dann, ja, wir haben uns unterhalten über Gott und so weiter, und der hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Null, gar nichts. Naja, und ich habe versucht, in irgendwie was weiß zu machen, dass es doch einen Gott gibt. Und auch persönliche Erfahrungen erzählt und so weiter, aber das war nicht so ganz einfach. Er hat alles abgeblockt, alles nicht wahrhaben wollen. Er wollte einfach nicht an Gott glauben. Und da hat die alte Schwester was gesagt und da war ich sehr erstaunt über ihre Weisheit und über ihre Antwort. Da hat die Schwester zu dem jungen Mann gesagt, junger Mann, irgendwann wird in Ihrem Leben ein Punkt kommen, da wissen Sie nicht mehr weiter. Da sind Sie vor einer Wand Und da kommen sie mit ihren Möglichkeiten nicht mehr weiter. Da ist es zu Ende. Und dann denken sie an diesen Abend. Und dann denken sie an Gott. Und dann bitten sie Gott, ihnen zu helfen. Und er wird da sein. Manchmal lässt Gott es zu, dass wir in Sackgassen geraten, dass wir selber nicht mehr weiterkommen. Damit die Menschen dann erkennen, ich selbst schaffe es nicht, ich brauche Gott. Und viele wenden sich dann auch Gott zu. Aber genauso, also sehr viele wenden sich auch von Gott wieder ab, wenn es dann wieder gut gegangen ist. Hat Ellen White beschrieben, da war sie bei einem Schiff in einem Sturm. Der Sturm war so heftig, dass man glaubte, das Schiff geht unter. Die Menschen haben alle zu Gott gebetet. Und dann hat sie beschrieben, wie die Menschen zu Gott geschrien haben und Gott Gelübde gemacht haben und alles Mögliche. Und vorher haben sie geflucht und Gott gelästert. Und auf einmal, mitten im Sturm, haben sie zu Gott gebetet, um Rettung gebetet und alles Mögliche Gott versprochen. Und dann war tatsächlich der Sturm zu Ende. Und dann haben viele von diesen Menschen nach dem Sturm angefangen, wieder Gott zu lästern. Hat sie zu einem gesagt, hör mal zu, von der Stunde haben sie aber gerade Gott versprochen, dass wenn er sie heraushilft, dass ihm denn ihm an ihn glauben, mit ihm leben wollen, ihm folgen wollen. Sagt er, ja, das ist doch, was nützt mich mein Geschwätz von gestern? So ist der Mensch, ja. Aber es gibt auch Menschen, die auch in der Not dann Gott finden. Und deswegen ist auch in der heutigen Gesellschaft, man kann auch sehen in Ländern, die ärmer sind, wo Menschen mehr Not haben, dass es dort mehr Menschen gibt, die auch nach Gott fragen, an Gott glauben. Und gerade in der westlichen Welt ist der Atheismus, der Säkularismus so groß. Aber meine Lieben, wird eine Zeit kommen, dass auch bei uns wieder mehr Not sein wird. Und dann werden auch wieder mehr Menschen nach Gott fragen. Deswegen, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, die in Schwierigkeiten sind, die in Not sind, das ist manchmal genau die Gelegenheit, dass Gott eingreifen kann, dass wir mit den Menschen ihnen ein Zeugnis geben können, dass wir sie auf Gott hinweisen können, dass wir mit ihnen beten können, dass Gott hilft. Und wenn dann Gott hilft, dann können sie Erfahrung mit Gott machen. Gott ist noch nie zu spät gekommen. Gott kommt immer spätestens rechtzeitig. Wir malen uns oft in den kräftigsten Farben aus, was uns alles zustoßen könnte. Aber das meiste trifft gar nicht wirklich ein. Da hat man eine Untersuchung gemacht, dass ungefähr 80% der Ängste, die die Menschen vor der Zukunft haben, nicht eintreffen werden. Und dann haben wir uns umsonst Sorgen darum gemacht. Wir können ganz sicher in Gott sein. Wir können uns Gott ganz anvertrauen. Denn das, was uns wirklich trifft, wird uns nur näher zu ihm bringen, wenn wir an ihm festhalten. Er hat gesagt in Römer 8, keine Macht kann uns aus seiner Hand reißen und in Johannes 10. Nur wir können aus seiner Hand laufen. Aber wenn wir an ihm festhalten, kann uns keine Macht von ihm trennen. Möchtest du nicht auch diesen inneren Frieden, die Geborgenheit in Gott haben? Gott wird dir helfen. Du musst dich ihm nur ganz anvertrauen. Wir haben gesehen, Gott war mit seinem Volk, mit jedem einzelnen seiner Kinder und auch mit mir in der Vergangenheit. Wir haben Erfahrungen mit Gott gemacht, die unseren Glauben stärken. Das gibt mir Kraft, Gott mich heute anzuvertrauen. Ich weiß, Gott wird mir heute helfen. Und er schenkt mir den wahren inneren Frieden. Und darum kann ich getrost in die Zukunft gehen, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Dieses Vertrauen und diese Geborgenheit in Gott wünsche ich dir, liebe Schwester und dir, lieber Bruder. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.